Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind bei Folge 51 angekommen und ich habe wieder einen wundervollen Gast bei mir im virtuellen Studio zugeschaltet. Heute dabei ist Alex Elmeligi von der Creative Technology Agentur D-Modern. Der ein oder andere wird, also ich würde mal mich so weit aus dem Fenster legen und sagen, wenn man sich für Markenerlebnisse in Extended Realities interessiert, dann kommt man in Deutschland an dem Namen D-Modern absolut nicht vorbei. Ihr seid ein relativ großer Laden aus meiner Perspektive und mit Büros in Hamburg und Köln. Und ich finde eure Arbeit, wie du ja, glaube ich, auch weißt, seit Jahren schon super. Alex, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Simon, hey, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein und freue mich auf das Gespräch und ja. Ich hoffe, wir haben hier Spaß.
Das hoffe ich auch. Ich gehe jetzt einfach mal ganz bescheiden davon aus, dass dem so sein wird. Magst du dich vielleicht unseren ZuhörerInnen auch noch einmal vorstellen? Ich meine, Klar. Ich bin jetzt einmal sehr Top-Level rübergerannt. Also.
Ja, klar, genau. Ich bin Alex. Genau, ich bin Gründer und Geschäftsführer, also Co-Founder zusammen mit Christian von D-Modern und bin Geschäftsführer in Hamburg und habe ursprünglich als Flash-Designer tatsächlich angefangen, 2004 und 2005. Und ja, habe dann ganz viel 3D und Design, Motion-Design gemacht und dann später wieder sehr, sehr viel entwickelt. Und ja, und mein Herz schlägt eben für Creative Technologies oder unser. Und ja, und ich mache das jetzt seit ja eben 2005 und schon eine ganze Weile. Und ja, und bin immer noch ja, leidenschaftlich dabei und mein Herz schlägt halt dafür, ja.
Ja, ich denke, das merkt man auch, wenn man sich eure Projekte anguckt. Aber ich will jetzt nicht zu viel Honig ums Maul, na, es klingt ein bisschen hart, ne, um den Mund schmieren oder dir zu sehr den Bauch pinseln. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber geschnackt, wie es uns geht. Aber magst du vielleicht auch nochmal das letzte Jahr, jetzt waren wir schon so weit, dass wir gesagt haben, ey, es wird besser. Magst du vielleicht dem Publikum auch noch einmal den Rollercoaster des letzten Jahres irgendwie zusammenfassen? Einfach ausgedrückt, wie geht's dir?
Ja, ja, also genau, jetzt aktuell würde ich sagen, geht's mir gut. Ja, genau wie wir es gerade eben schon besprochen hatten, auf jeden Fall Rollercoaster. War ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Also ich bin schon ein bisschen müde nach dieser ganzen Fahrt, aber auch natürlich froh. Wir sind da ganz gut durchgekommen, würde ich so sehen jetzt. Und darüber bin ich natürlich sehr froh. Aber es war natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Also ich habe eigentlich so gut wie keinen Urlaub genommen. Wir haben eigentlich fast durchgearbeitet die ganze Zeit. Musste schon deutlich auf dem Gaspedal die ganze Zeit stehen bleiben. Dementsprechend bin ich jetzt schon ein bisschen angeschlagen, würde ich sagen. Freue mich auf den großen Urlaub, der hoffentlich bald kommt. Und ja, freue mich auch darüber, dass die Situation jetzt inzwischen besser ist. Und dass wir vor allen Dingen als Unternehmen da wirklich uns gut durchgekämpft haben, zusammengehalten haben. Und das fand ich schön zu sehen, ja.
Hat in dieser ganzen Zeit, ich bin da mal ein bisschen nosy, ich frage meine Gäste gerne aus, hat dir, sagen wir, die virtuelle Realität oder irgendwas im Bereich Extended Realities ein bisschen geholfen? Weil bei mir war es so, ich habe sehr viel Sport in VR gemacht, Tischtennis gespielt und sowas.
Ja, genau. Ich spiele auch Tischtennis tatsächlich. Ich habe jetzt in den letzten paar, ich würde sagen Monaten, also so 2-3 Monate wirklich gar nicht mehr tatsächlich, weil ich keine Zeit mehr hatte dafür. Aber so letztes Jahr habe ich auf jeden Fall noch sehr viel 11 gespielt. Das mag ich sehr gerne. Ist so mein Favorite Game. Und
Tito.
Genau, und genau, habe das mal eine Zeit lang sehr, sehr viel gespielt und dann habe ich halt zwischendurch, ich habe immer so Spielphasen, da spiele ich irgendwie so 2 Wochen super viel und dann wieder irgendwie gefühlt ein halbes Jahr nichts oder gar nicht. Und ja, und dann kommen wieder so Phasen, so wie mit Alex oder so, dann spielt man das irgendwie und man will das auf jeden Fall durchspielen und ist total begeistert und dann spielt man natürlich viel und dann hört die Phase wieder auf. Also bei mir muss es immer irgendwie einen Grund geben und das 11, finde ich, macht mir wirklich Spaß. Also ich finde, es fühlt sich total gut an und ist ein cooles Spiel. Und damit, und ich finde vor allen Dingen auch die soziale Interaktion toll. Also dieses Gespräch im Spiel, dass man sich einfach auch mit unterschiedlichen Leuten, Kulturen unterhält, ist total cool.
Ich muss gestehen, ich spiele auch leidenschaftlich gerne Eleven, einen wunderbaren Tischtennis-Simulator in der virtuellen Realität, für diejenigen, die es nicht kennen. Ich spiele es immer nur gegen die KI. Ich traue mich nicht gegen andere Menschen, also gegen Freunde. Also ich würd dann auch bei Gelegenheit gern gegen dich spielen.
Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Ich finde, das ist wirklich ich finde, das macht eine Menge aus, weil du natürlich die ganzen, die Reaktionen auch direkt mit, wo du merkst ja, ob jemand sich aufregt, weil er den Ball nicht getroffen hat oder weil er einen Punkt verliert. Also das ist super toll. Also es macht richtig Spaß.
Was mich so fasziniert hat dabei, wir hören gleich auch damit auf mit dem Tischtennis-Ding, war tatsächlich, ich spiele die KI immer, ich spiele mich in den Schwierigkeitsgraden hoch, bis ich halt einen Großteil der Runden gewinne, dann erhöhe ich den Schwierigkeitsgrad. Und da eignet man sich bestimmte Schlagmuster an, die ich dann, als ich gegen einen Freund, Chris von den VR-Nerd, schöne Grüße gehen raus, solltest du das hören, das hat mir alles überhaupt nichts geholfen, als ich gegen ihn gespielt habe, weil er ganz anders gespielt hat, viel chaotischer, viel weniger berechenbar. Und ich stand da, der hat mich halt abgezogen. Und ich dachte so, ich bin da erst sehr, sehr siegesgewiss reingegangen, dachte, Mann, das ist traurig. Vielleicht sollte ich mehr gegen andere Menschen spielen.
Ja, das macht wirklich Spaß, finde ich auch. Cooles Spiel. Ja, genau, das habe ich viel gemacht und oder eben mal so phasenweise und ich denke gerade nach XR. Ja, genau, das war's. Das war's, würde ich sagen, was ich so jetzt so hobbymäßig in der Zeit gemacht habe.
Ja, keine virtuellen Events angesehen, auch aus professioneller Sicht. Aber kommen wir später ja noch mal ein bisschen mehr zu.
Ja, ich war neulich auf einem Event. Ich muss kurz überlegen, wie es hieß. Thema war auch Metaverse. Ich war tatsächlich nicht mit dem Headset in dem Event, obwohl es auch ein VR unterstützt hat. Hab mir Events angeguckt, virtuelle Events auch. Wir haben ja selber welche entwickelt und die hatten aber wirklich weniger diesen VR-Headset-Fokus, sondern mehr den Web-Fokus. Daher, hatte ich die so ein bisschen priorisiert oder mir eher angeschaut.
Ja, ich hatte da gestern auch ein sehr gutes Gespräch zu dieses Abtauchen. Also mir hat das auch gerade, wir haben dann ja bei Next Reality unsere Events auch einfach in VR umgezogen, so gut es ging. Aber das wissen die geneigten HörerInnen hier ja auch. Das hat mir schon sehr geholfen, was Rauskommen angeht. Das fühlte sich dann zumindest ein bisschen natürlich an. Aber jetzt langsam habe ich auch darauf keine Lust mehr. Ja. Das reicht jetzt auch. Man muss mal wieder ein bisschen im echten Leben Dinge tun. Mhm. Aber du hattest vorhin erwähnt, du warst ursprünglich mit Flash unterwegs in deinem beruflichen Leben. Und ja, das fühlt sich, ich meine, die meisten Menschen kennen Flash ja noch. Es ist eine sehr interessante technologische Geschichte gewesen. Wie sah dein Werdegang aus, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in diesem Bereich aktiv und irgendwann gründe ich eine Firma, die Digital by Nature ist oder zumindest sich heute auf die Webseite schreibt?
Ja, klar. Ich habe, also ganz ursprünglich habe ich angefangen, Wirtschaft zu studieren. Und ich habe dann irgendwann im vierten Semester oder so, hat ein Kommilitone mir tatsächlich CD-ROM gegeben mit lauter Programmen. Das waren damals dann halt war es halt Flash und die dazugehörigen Programme eben, mit denen man, oder eben auch Director hieß es, glaube ich, damals noch, ne? Das waren so die Programme, mit denen man auch CD-ROMs programmiert hat, gegeben. Und ich habe mir das dann irgendwie installiert und angeschaut. Und habe dann halt sofort so eine riesige Faszination für Animation, Interaktion, Website-Entwicklung entwickelt und habe von dem Tag an also wirklich nichts anderes damals erstmal gemacht als Webseiten entwickelt. Also ich habe sofort aufgehört zu studieren, weil ich dachte, ich habe das gefunden, was ich machen will. Und habe das dann irgendwie so 1-2 Jahre total laienhaft tatsächlich gemacht. Ich war ja jetzt nicht besonders gut oder so oder professionell. Habe wirklich für Unternehmen, kleinere Cafés, sonst was in der Umgebung halt Webseiten entwickelt. Ne? Und das ist wirklich aus dieser Leidenschaft entstanden. Ich habe das wirklich Tag und Nacht gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, damit komme ich irgendwie nicht weiter. Das muss ich jetzt irgendwie professionalisieren. Ich will das gerne beruflich machen und irgendwie muss ich noch mehr lernen. Und dann habe ich diese Fortbildung oder diesen Studiengang an der SAE gemacht für Creative Media und parallel mich beworben bei einer Agentur damals in Oberhausen. Das war damals die Lead-Agentur von Porsche und die hatte einen E-Learning-Fokus und habe dann dort als Flash-Designer parallel angefangen und habe dann eben an der SAE dieses Studium gemacht und parallel dann auch schon festangestellt gearbeitet und unglaublich viel gelernt natürlich so in den ersten 2 Jahren. Wie macht man das eigentlich wirklich? Wie entwickelt man auch professionell? Und dann habe ich halt festgestellt, dass mich auch Motion Design unglaublich interessiert und mein damaliger Chef war so cool, dass er mir auch die Möglichkeit gegeben hatte, mich da weiterzuentwickeln und hat gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann aber auch richtig. Und dann hat er mir halt einen fetten Rechner hingestellt und After Effects und alle Programme, die dazugehören. Und ich habe dann auch, glaube ich, bestimmt 1,5-2 Jahre nur Motion Design gemacht, ganz viel. Aber auch schon mit 3D, also damals mit Maya immer beides zusammen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann auf Cinema gewechselt und dann habe ich halt ganz viel Motion Design gemacht, zusammen mit 3D. Art, damals dann eben Maya und Cinema, und das habe ich ganz viel gemacht. Das hat mich total fasziniert, total Spaß gemacht. War damals auch so Superkraft mehr oder weniger, wenn du das konntest, plus in Flash entwickeln, das waren, dann konntest du viele Dinge machen, so die wichtig waren. Und dann, dann habe ich mir gedacht, ich möchte in einer größeren Agentur arbeiten, bin dann nach Hamburg gegangen und war da bei Jungformat Next in der Digitalabteilung. Da habe ich halt viel Mercedes gemacht und die Web-Specials damals mitentwickelt. Und das war auch eine total gute Schule, habe auch super viel gelernt in der Zeit, größere Projekte noch eben umzusetzen. Und und dann habe ich irgendwann gedacht, so irgendwie möchte ich jetzt mal was Eigenes machen. Damals waren eben Thomas, damals eben auch einer unserer Gründer noch, den ich gut kannte. Und über den habe ich dann Christian kennengelernt und wir zu dritt haben dann eben entschieden, dass wir die Firma gründen und haben die dann in Köln gegründet. Und da war das dann so, dass wir dann wirklich, ja, da machst du ja erstmal alles selbst. Wir waren zu dritt in einem kleinen Büro. Das war eigentlich auch nicht wirklich ein Büro, es war so eine Hinterhofwohnung eigentlich im belgischen Viertel. Total nett, total cool. Die Zeit ist natürlich mega spannend für einen selbst, sozusagen das Geschäft irgendwie in der Hand zu haben, gleichzeitig aber auch für alles verantwortlich zu sein, also für Projektmanager, Entwickler, Designer und eben alles gleichzeitig zu machen. Und habe dann ziemlich große Webseiten entwickelt auch. Damals war das Sounds of Hamburg zum Beispiel, das war eine Website für Jungformat, wo man eben so mittels also Webcams in der Stadt konnte man eben verschiedene Orte in Hamburg tracken und dann konnte man Musikinstrumente an die Personen hängen und dann liefen die über diesen Spielbereich und dann haben die sozusagen Musik generiert. Und die andere Seite war die Edding Wall of Fame zum Beispiel, da habe ich auch das ganze Frontend und die Realtime-Server entwickelt, zusammen mit Florian damals, Florian Bögerer, liebe Grüße an dieser Stelle, der das Backend entwickelt mit dem habe ich mich dann 3 Monate eingeschlossen und dann zusammen mit Kemper Traubmann eben für Edding die Wall of Fame programmiert. Und das war eben dann so riesen Website-Projekte, die man dann da eben zu zweit gerockt hat, teilweise, wo man einfach unglaublich viel nochmal gelernt hat und Riesenschritte gemacht hat, einfach so in der persönlichen Entwicklung. Und ja, und dann haben wir viele neue Projekte gemacht, sind dann so angewachsen und dann kommen noch viele neue Aufgaben auf einen zu, wenn man jetzt schon operativ, sage ich mal, viel weiß, heißt das noch lange nicht, dass man auch ein Team managen kann, weiß, wie man Strukturen herstellt. Und ich glaube, das war eine Phase, wo man auch mehrere Jahre gebraucht hat, um wirklich dazu zu lernen, zu verstehen, wie man das eigentlich macht, ob man das überhaupt gut kann. Muss man ja auch erstmal rausfinden, das weiß man ja erstmal gar nicht. Das klingt immer alles so easy. Und ich sag mal, ein kleines Team mit 5-6 Mann ist was anderes, als wenn du natürlich mehr Leute dann auch steuerst. Und auch das ist wieder ein Learning. Und ja, und durch diese Skalierung und durch das Wachstum lernt man eigentlich unglaublich viel und stellt auch selber fest, was man für ein Typ ist, wo man hingehört, was man eigentlich gut kann. Und das ist spannend. Ja, so war so ungefähr der Werdegang. Also ich habe dann halt nichts anderes mehr gemacht. Das ist so genau mein Ding. Dafür schlägt auch mal vor mein Herz, also digitale Anwendungen. Es kommt mehr so aus dieser Idee heraus, Leute zu faszinieren mit eben neuen digitalen Lösungen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so unser Core, würde ich sagen. Das ist, ja.
Ja, da war der spannender Weg auf jeden Fall. Und gerade auch das Thema Learnings und eben sich selbst auch, also einfach Selbstreflexion mitzubringen, das ist ja auch super wichtig. Und ist spannend, wie du das eben so beschreibst. Und natürlich ist dann auch klar, bei dem, wie du es beschrieben hast, so Digitalität, Faszination, Begeisterung dafür, dass du über kurz oder lang natürlich mit XR-Technologien, ob Augmented Reality oder Virtual Reality, in Kontakt kommen musstest. Weißt du noch, wann das erste Mal war? Wie du
ja, auf jeden Fall. Also genau, da war ich schon in Hamburg, glaube ich. Das war so 2015, 16, irgendwie so in dem Bereich, meine ich. Da hatten wir diese, ich glaube, Nico, unser Entwickler, kam um die Ecke mit der Idee, ja, jetzt mal auszuprobieren, wie diese Headsets funktionieren, die man jetzt so ein Handy reinschiebt. Und ich dachte noch so, okay. Und nee, ich glaube, davor sogar gab es ja noch das DevKit von Oculus. Ne? Und ja. Ich glaube, das war so das allererste Mal. Das war Ende in Köln, glaube ich. Dann bin ich nach Hamburg gegangen. Und ich glaube, so in dieser Übergangsphase. Das heißt, das kannte man schon. Man wusste aber noch nicht so richtig, hey, wie kriegt man das irgendwie jetzt? Also ist das was für unsere Kunden oder kann man das verkaufen? Das war halt noch sehr early an der Stelle und konnte man jetzt schon ein bisschen explorieren. Und genau, wie ich gerade sagte, Nico später dann mit der Samsung Gear und dem Device, da hatte man dann schon das Gefühl, okay, irgendwie kann man jetzt mehr damit machen, man kann damit zumindest mal was anbieten oder Ideen entwickeln. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie die Anwendung hieß. Es war, glaube ich, eine Unreal-Anwendung oder irgendwie es war so eine Art, wie so ein kleines Musikvideo, in dem so Riesen an dir vorbeiliefen. Und das war so die erste Erfahrung, die ich hatte. Kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie sie hieß, und die fand ich ziemlich cool und da war ich wirklich schon beeindruckt, obwohl man sagen muss, also Displayauflösung qualitativ unterirdisch. Ja. Aber da hatte ich das Gefühl, oh, das ist cool, das ist irgendwie, da steckt was drin, das hat Potenzial, ne?
Ja, vor allem diese Samsung Gear VR-Zeit, das war halt auch, ich fühle mich direkt zurückversetzt an die Zeiten, wo man dann Fettflecken und Staub noch auf dem Display hatte. Ja. Und uiuiui. Aber trotzdem war ich auch dankbar dafür. Bei mir war es ja ähnlich, auch die DevKits zuerst. Und auch da, ja, Auflösung, braucht man nicht drüber reden. Kein Tracking, mit einem Controller durch Welten laufen. Furchtbar unnatürlich, aber bei vielen Menschen reichte das ja schon, um den Schalter umzulegen, um dann zu merken, okay, das ist faszinierend. Ja. Und ich war auch trotz allem sehr dankbar für Samsung Gear VR. Das war auch der Grund, warum ich dann sehr lange Samsung-Telefone hatte. Also ich bin kein Fan, aber ja. Endlich nicht mehr einen Rechner mitzuschleppen. Ich musste mal meinen ersten Kundentermin für einen Reiseanbieter denken, wo ich meinen gesamten Gaming-Müll in einem riesigen Umzugskarton über den Hamburger Flughafen in einen Konferenzraum getragen habe. Das waren Wild Times damals. Ja. Das ist eigentlich schon lange her. Lange, lange her.
Total. Ja, auf jeden Fall, da haben wir das Potenzial schon, also sozusagen erkannt oder entdeckt, und dann haben wir auch sehr schnell ein Projekt gemacht. Also wir haben so einen Prototyp gebaut, das war ein Interior Designer, und da ging es eigentlich darum, in einem Raum sozusagen, das waren damals ja noch die gerenderten 360, ne, so ein Dom einfach, und da haben wir zusammen mit einem Fotostudio mal so einen Raum eben aufgenommen und dann auch nochmal in 3D gerendert, um zu schauen, ob das eben sich gut anfühlt. Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert die Interaktion? Das war dann eben ja klar nur Gazing. Und das heißt also, man hat dann eben in diesem Raum, konnte man sich drehen, nicht bewegen, irgendwelche Objekte eben dann rollovern mit seinem Fokus, und dann kam eben Produktbeschreibungen erschienen dann. Und das war schon cool. Und dann sind wir damit auch tatsächlich zu IKEA gefahren und haben dann eben dort präsentiert und gesagt, wir glauben, das kann was. Und wir würden das jetzt nicht mit der hier machen, aber wir würden das sozusagen auf dem jetzt kommenden coolen Device machen. Und ich meine, das war dann die erste Oculus Rift sozusagen, also die mit dem Kabel. Ja. Da hat sich das dann schon richtig, richtig gut angefühlt. Das habe ich auch super viel gemacht. Also da habe ich wirklich dann am Anfang in dieser ersten Phase, als das Gerät kam, das Headset rauskam, habe ich, glaube ich, jede Anwendung darin gespielt und fand es unglaublich cool. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ja. Und ja, war eine tolle, tolle Phase irgendwie, fand ich.
Ja, man konnte das auch noch ganz gut überschauen. Ne? Es ist Research natürlich, das ist sehr professionell. Man geht ja wirklich dann auch mit einer etwas anderen Haltung daran als ein normaler Nutzer. Guckt, ich habe mir auch echt alles angeguckt damals. Ja. Das ist heute einfach nicht mehr möglich. So, das nur noch, jetzt pickt man sich die Perlen raus. Also ich habe es noch lange versucht und irgendwann habe ich gedacht, kannst du nicht mehr machen. Aber
ich kann
jetzt
mich noch an das Dream Deck erinnern, ne? Da waren so diese, ja, diese Demo-Anwendungen. Ne?
Diese Mini-Experiences waren immer tatsächlich bei meinen Workshops das Standard-Ding, wo ich die Leute einfach reingeworfen habe, weil man auch nicht viel erklären musste. Mhm. Und vor allem in diesem Kiosk-Modus, wo das einfach nur durchgelaufen ist durch alle, ich glaube, 8 Mikro-Experiences, nenne ich das mal. Und der Dino war halt immer gut.
Also der war immer super, das Highlight, ja.
Ja, für diejenigen, die es nicht kennen, da stand man in einem Museengang und es kam irgendwann ein sehr, sehr großer Tyrannosaurus Rex um die Ecke. Sehr nah ran, hat einen angebrüllt und man musste sich als er sich dann umgedreht hat und wieder gegangen ist, auch unter dem Schwanz duken. Ich hätte mal Videos damals aufnehmen sollen von den Leuten. Ich glaube, ein paar habe ich, aber nicht so viele
Reaktionen, Leute, die geschrien haben. Hatten wir auch mit dem, ich muss gerade überlegen, wie es hieß. Wie hieß denn das Device mal auch, dass man sich draufgelegt hat und fliegen konnte mit der Ventilation vorne? Das hatten wir auch. Wir hatten auch ein Projekt gemacht für Ulm. Der Birdly, genau.
Birdly, ja, klar.
Da hatten wir auch Leute auf dem Gerät, die wirklich nach 10 Sekunden sofort losgeschrien haben und nur noch runter wollten. Also, weil es einfach viel zu extrem war und so. Also, ja, und vor allem auch dieses ganze Thema Motion Sickness war damals ja auch noch so, alles war relativ unklar. Man hat sich noch überlegt, woran es liegen könnte und was es sein könnte. Und da hat man dann auch noch Anwendungen gebaut, die man heute so ja jetzt gar nicht mehr machen würde. Ne?
Ja. Natürlich, ist ja auch gut so, ne? Natürliche Progression, ja, Erfahrungswerte, diese Wild West Times, und ich meine, noch immer ist es ja wirklich so, bei manchen Anwendungen frage ich mich bis heute, also manchmal denke ich, es gibt gewisse Standards, also was mit Nutzerführung angeht, und dann kommt irgendwie doch irgendeine Applikation um die Ecke, wo ich sage, was macht ihr da, warum brecht ihr das jetzt wieder auf, also wenn es wenigstens in eine gute Richtung abwandeln würdet, aber wenn man dann auf einmal 3 unterschiedliche Menüebenen, das hatte ich jetzt bei einem Bowling-Spiel auf der Quest, wo ich auch dachte, okay, jetzt habe ich ein Menü im Raum, eins, das ich öffnen kann, und was auch nicht geholfen hat, war das maschinenübersetzte Deutsch in der Anwendung. Das war auch, ich habe als Deutsch-Muttersprachler nicht verstanden, wofür die Menüpunkte sind. Das ist, nennen wir es mal suboptimal, aber das war damals natürlich noch ein bisschen krasser, so mit den Erfahrungen, die man da sammeln durfte. Ja. Aber das sieht jetzt ja auch schon, wir sind jetzt ja schon ein bisschen gesetzter. Man kann wirklich diese Geräte nicht wie früher, muss ein DevKit bestellen oder irgendwie so, sondern man kann ja sagen, okay, aktuell in Deutschland weniger, man kann keine Oculus Quest kaufen, noch immer nicht. Aber man kann trotzdem Leuten empfehlen, geh mal auf Amazon, oder bestell dir das Ding und out of the box VR, die auch Spaß macht, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und auch im Augmented Reality Bereich hat sich ja viel getan, gerade auch getrieben durch Apple und Microsoft.
Absolut.
Viel los. Und jetzt habt ihr auch nach all den Jahren, ihr habt jetzt ja nicht mehr nur ein paar Projekte in dem Feld, sondern ihr habt einen sehr, sehr starken Extended Realities-Fokus aufgebaut in den letzten Jahren. Ihr macht natürlich auch noch andere Sachen, das sieht man auch auf der Homepage. Ich möchte mich jetzt aber ein bisschen darauf konzentrieren. War das ein Selbstgänger für dich, für euch, das zu entscheiden, dass da jetzt so wirklich ein Fokus drauf liegt, ein Schwerpunkt? Und wie wurde es aufgenommen?
Ja. Ich glaube, wir haben schon, wir so die ersten Headsets oder als die ersten VR-Projekte gemacht haben, haben wir schon das Potenzial erkannt. Ne? Wir haben dann natürlich gedacht, das passiert alles ein bisschen schneller. Ich glaube, genauso wie jeder andere auch. Das heißt also, wir haben gedacht, okay, das wird jetzt passieren und dann wird das in einem Jahr, wird es jetzt sozusagen sehr, sehr weit sein. Das ist nicht so passiert, aber dennoch haben wir relativ viele Anwendungen umgesetzt, vor allem für Messen zum Beispiel für Showrooms teilweise auch. Und wir haben selber die Faszination der Sache gesehen. Ich meine, für uns ist das so, in unserem Core liegt eben neue digitale Lösungen zu entwickeln, innovative neue Lösungen. Und das ist natürlich XR zu der Zeit gewesen. Das heißt also ganz natürlich haben wir das mitgenommen, ernst genommen, haben gesehen, das ist eine völlig neue Art und Weise der Experience. In der Anwendung zu sein, ist einfach auch was völlig Neues. Ne? Wir haben damals natürlich schon viel Mobile oder Tablet-Apps gemacht, aber jetzt mal sagen zu können, du hast die volle Aufmerksamkeit und du bist in einem komplett anderen Space, ist einfach was total Uniques. Das kann man ja nirgendwo anders so, also geht nirgendwo anders so. Ne? Und das finde ich, das hat uns alle total fasziniert, diese Möglichkeit eben auch, um welche Anwendungsfälle es da gibt und was man alles machen könnte. Ne? Und deswegen natürlich fanden wir das total spannend. Und wir haben damals zum selben Zeitpunkt, glaube ich, auch gesagt, okay, wir müssen uns im generellen 3D-Bereich aufstellen, weil natürlich AR, VR bedingt alles mehr oder weniger Realtime, bedingt auch, dass man eben nicht nur Photoshop bedienen kann, sondern dass man vor allen Dingen 3D-Art kann, also Realtime und auch nicht Offline-Renderings. Das sind ja auch schon, ist ja auch schon wieder ein ganz anderes Feld, also wirklich Spezialisten, klar, Experten, die eben Texturing, Modeling, Lightning, alles für Realtime-Engines. Damals war es dann halt, ich glaube, wir haben am Anfang relativ Unity gemacht. Heute machen wir so beides, also Unreal und Unity. Und haben dann die erste Person tatsächlich eingestellt und haben dann gemerkt, wow, das ist ein cooler Impuls. Sie bringt ganz neues Know-how mit, das ist ein ganz anderes Feld, weil wir kamen ja mehr aus der Webentwicklung, Webdesign damals. Das war ja unsere Herkunft. Und wir haben dann gemerkt, wow, das ist mega cool, wir kriegen neue Impulse, neues Wissen, wir können neue Lösungen, neue digitale Lösungen entwickeln und haben dann gemerkt, dass das gleich ein Schub für uns dann wirklich einen Schub in eine neue Richtung bringt und haben dann eben auch angefangen, mehr Leute in dem Bereich einzustellen, je mehr VR oder sagen wir 3D-Realtime wir umgesetzt haben. Wir haben dann auch zeitgleich ja zum Beispiel auch den Autokonfigurator für Smart entwickelt. Das heißt also das Thema WebGL, generell 3D, also Realtime im Browser, Realtime in VR. Überall dort brauchst du auch 3D-Artists. Das heißt also, es war nicht nur wegen dieser VR-XR-Idee, sondern einfach generell, weil wir gemerkt haben, irgendwie ist das unser Space, wir finden es ist genauso unser Turf, sage ich jetzt mal, in dem wir spielen wollen, wo wir neue digitale Erfahrungen entwickeln können und dass diese sogar das auch wirklich benötigen, weil das einfach der nächste logische Schritt ist. Und jetzt heute bedient man ja unglaublich viele Frameworks, Plattformen, also von Spark bis hin zu Unity, Unreal, also AR Core, whatever.
Ja, okay, alles.
Also das ist sehr, sehr umfangreich und ja, und ich glaube, das hat einen großen Schub gebracht und eine tolle neue Entwicklung. Dann kamen die ganzen Realtime-Developer ja auch dazu, muss man ja auch sagen. Das ist dann auch wieder was ganz anderes. Damals hatten wir so, ich sag mal, Webentwickler, die irgendwie so aus Neugierde Dinge so ganz gut konnten oder vielleicht selber gedacht haben, dass sie darin besonders gut sind. Und wenn du aber jemanden hast, der aus dem Gaming-Bereich kommt, der das halt jahrelang macht, das ist nochmal was ganz anderes natürlich. Und auch das war total toll, dass die dann dazu kamen. Und wir hatten dann einfach haben ein unglaublich tolles Spektrum und unglaublich tolle Vielfalt eben. Und ja, das macht Spaß dann.
Genau. Euch machte das sofort Spaß? Wie war es bei euren Kunden? Du hattest davon erzählt, ihr seid zu IKEA gegangen.
Das war unser immer sehr anstrengend, das zu erklären und auch, sage ich mal, wie du es auch beschrieben hast, zu präsentieren und zu verkaufen erstmal. Ich glaube, niemand wollte so einen großen Schritt machen, also so ein Riesenprojekt jetzt direkt umsetzen. Es waren immer, wie gesagt, kleinere Eventprojekte. Dann, wir hatten zwischendurch mal größere, also wie gesagt, diese Ulm-Anwendung war dann wirklich mit dem Birdly, das ist ein Gerät, auf das man sich eben drauflegen kann, die sieht aus wie eine Liege mit Flügeln, welches dann eben den Vogelflug simuliert und gleichzeitig trägt man dabei eben, damals war es dann eine Vive, ja. Und konnte dann eben über den Wolken fliegen und wir haben eine Anwendung für Ulm gebaut und die Stadt Ulm dann eben zu einem im 18. Jahrhundert sozusagen überfliegt, um eben diese Stadt zu diesem Zeitpunkt eben zu erkunden, vor allem dem Münster, der zu dem Zeitpunkt das höchste Gebäude war, glaube ich.
Ja. Ich glaube, das ist immer noch die höchste Sakralbau der Welt. Ich weiß das, weil ich da raufgeklettert bin, als ich nicht ganz so fit war, leicht verkatert. Ja. Familienausflüge, super Entscheidung. Ja. Das war toll. Ja, deswegen, ich habe dann irgendwann mal gegoogelt, so wie hoch war das jetzt im internationalen Kirchturmvergleich, so nach dem Kölner Dom und so. Es ist sehr hoch. Es ist sehr hoch. Ein beeindruckendes Gebäude auf jeden Fall, ja. Nee, eure Anwendung habe ich leider nicht getestet. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal dazu, wenn es auf den aktuellen Runtimes noch läuft.
Ja, also hast du den Birdly mal ausprobiert, generell?
Nee, leider nicht, aber Icaros
VR. Also den fand ich sehr gut. Fand ich auf jeden Fall auch echt beeindruckend. Das ist eigentlich ein Industrieroboter, der dich bewegt hat.
Das ist und dann so hin und her.
Power, das Gerät. Und Du hast es halt gesteuert. Schon sehr, sehr coole Simulation.
Glaube ich sofort. Ich habe nur Icaros VR, falls du das kennst, das Sportgerät getestet. Das ist ja natürlich dann nur über Muskelkraft und Austarieren geht. Und auch das gehört nicht zu den besten Erfahrungen meines Lebens, als ich das mal auf einem Event ausprobiert. Es gab sogar ein Video davon. Ja. Danke an Nikolas von Spice VR. Das hätte es echt nicht gebraucht. meine Core Muscles sind nicht stark genug für Icaros gewesen damals. Heute ist das natürlich ganz anders. Nein, wie haben dann andere Kunden reagiert? Also was waren dann so diese, du hast ja schon beschrieben, es gab viele, ja, kennt glaube ich jeder, der in der Branche auch arbeitet, diesen Erklärungsbedarf, ne, dass man eben wirklich das zeigt, erlebbar macht und dadurch den Kopf öffnet für die Potenziale dieser Technologien. Was waren denn so die, abgesehen von Ulm, Wie ging es dann weiter? Also habt ihr noch mehr, ihr habt natürlich noch viel, viel mehr gemacht, das weiß
wir
ich,
haben,
aber.
Genau, wir haben die, genau, ich glaube, das hat angefangen mit der IKEA-Anwendung, das war so die erste Retail-Anwendung, die war, das war ein tolles Projekt damals, das war die Geschichte, wo wir sozusagen mit dem Prototypen von dieser Interior-Anwendung, von der ich vorhin gesprochen habe, zu IKEA gefahren sind, das dann präsentiert haben und gesagt haben, das ist eigentlich, wie man euren Katalog oder wie man eben diese Welten sozusagen darin erleben sollte oder könnte oder generell, sage ich mal, Wohnwelten erleben kann, weil genau dafür ist es da, deine ganze, die volle Immersion. Wir haben dann überlegt, wie man das eben noch toller machen kann als die Anwendung, die wir damals gebaut haben, welches Potenzial das hat, und haben dann hatten dann daraus ein Projekt auch wirklich gemacht und dann für den Berliner Store dann die VR-Anwendung umgesetzt, in der du quasi einen Raum erleben kannst und den dann von morgens bis abends in dieser Anwendung auch erlebst. Das heißt, die Tageszeit ändert sich, du hattest verschiedene Interaktionen. Und wir hatten vorher schon in einer ersten Version, die wir davon hatten, schon gelernt, dass die Nutzer, je mehr Interaktion du im Raum integrierst, also wir hatten so ein kleines Radio oder wir werden lauter Knöpfe irgendwo, und wir haben da irgendwie festgestellt, je mehr wir davon haben, umso länger bleiben die Nutzer in der Anwendung. Das heißt, die Aufenthaltsdauer ist einfach viel, viel länger. Die wollen eigentlich gerne alles ausprobieren, interagieren mit verschiedenen Dingen und Lichter an- und ausmachen. Und dann haben wir eben so eine Anwendung gebaut, wo das alles möglich war, wo du halt ganz alle Lichter, alle Texturen beziehungsweise Materialien tauschen konntest, dass die Möbel konfigurieren konntest. Und wenn du die Brille abgesetzt hast, dann wurde sozusagen auf dem Server noch ein 360 gerendert, QR-Code mit Link generiert, und dann konntest du direkt deinen konfigurierten Raum teilen. Und das war eine tolle, tolle Erfahrung. Das Coole dabei war eben vor allen Dingen, dass die Aufgabe war, dass die auch ohne Service funktionieren soll. Und das ist eine mega Challenge, wenn du wirklich eine 24-7-Anwendung in einem Retail, weil bei IKEA, wo du wirklich eine hohe Frequenz hast, also laufen unglaublich viele Menschen durch, viele Menschen nutzen Anwendungen. Und ich meine, wir wissen alle, die Anwendungen entwickeln, wie stabil so eine Anwendung dann sein muss. Das war super, super anspruchsvoll. Und das haben wir dann gut hinbekommen. Und die Nutzer, also die Anwendung lag einfach in der Sofa-Ecke und wurde einfach aufgesetzt und immer wieder genutzt. Und es hat total Spaß gemacht, den Nutzern zuzuschauen. Und viele haben zu dem Zeitpunkt vorher das erste Mal erlebt in dieser Anwendung. Das heißt, du konntest manchmal Leuten zugucken, die das erste Mal dieses Headset aufsetzen und wirklich in einem Raum stehen. Und das hat total Spaß gemacht zu sehen. Ne?
Ja. Ja, ich kenne ja auch eure Promo-Videos dazu, und ich habe die Anwendung auch getestet damals. Das ist schon sehr spannend. Was mich interessieren würde tatsächlich ist, also inzwischen am Anfang, klar, muss man proaktiv rausgehen, Leute überzeugen. Inzwischen kriegt ihr wahrscheinlich mehr als genug Anfragen, die eben in so eine Richtung gehen. Wie nähert ihr euch denn dem Thema, wenn ein Kunde, das ist natürlich schwer generell oder pauschal zu beantworten, aber wie geht ihr vor, wenn dann da irgendwie die Anfrage ist, hey, lass mal was machen? Also unser Produkt, unsere Dienstleistungen in diese virtuellen Welten zu übertragen. Mhm.
Ja, meistens startet das Ganze natürlich mit einem, im Idealfall, sage ich jetzt mal, mit einem relativ guten Briefing vom Kunden. Und dann kommt ein Debrief von uns mit Rückfragen auf, damit wir erstmal wirklich verstehen, was das Ziel ist, was sind die Rahmenbedingungen des Projekts, was will man da erreichen, was möchte man machen. Und dann, wenn wir die Antworten darauf haben, dann geht es meistens mit einem Workshop los, wo wir vielleicht ein, zwei Tage mit dem Kunden zusammenarbeiten, um dann eben wirklich alle Details zu erfragen, auch im Austausch mit dem Kunden halt alles über seine Produkte vielleicht auch oder die Hintergründe dazu zu erfahren. auch die Ziele und den Plan hinter dieser Idee, die da erstmal bestand, um auch zu verstehen, ist das, was er gerade sucht, auch wirklich die richtige Lösung, und können wir die Lösung dafür überhaupt bieten? Und das weiß man natürlich meistens schon so einen Moment lang vorher, würde ich sagen, aber das kann man in diesem Workshop eben mal fragen, und dann startet das meistens so, dass wir sagen, wir bauen entweder einen Prototyp, wenn der Kunde jetzt ein Kunde ist, der noch nicht so richtig weiß, ob die Wirkung, die Wirkung erzielt werden kann, das Problem gelöst werden kann, und dann prototypen wir oder bauen einen MVP, und dann haben wir dafür vielleicht ein paar Wochen Zeit, bauen etwas, er guckt sich das an, das sichert natürlich auch die Investition, das ist natürlich auch total gut, also für den Kunden, bevor er jetzt sagt, ich gebe jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal 150.000 Euro für eine Anwendung aus, dass er vielleicht erstmal 30 für den MVP ausgibt und dann aber weiß, okay, das macht Sinn und das funktioniert super, wir gehen weiter, oder eben, hey, nee, irgendwie ist es nicht so, wie ich dachte, wir stoppen besser mal oder ändern etwas vielleicht auch massiv an der Anwendung und wollen erstmal Insights sammeln. Du kannst ja auch schon dann an einer Zielgruppe testen zum Beispiel und die Insights mitnehmen. Finde ich auf jeden Fall immer total gut, und es ist auch so, wie wir eigentlich bauen. Wir schreiben nicht lang Konzepte, also nicht auf einem Detailgrad Feinkonzept, wie man das so vor 5-6 Jahren kennt, sondern wir entwickeln das eigentlich immer zusammen in einem Team, Design, Development und Konzept. Weil es einfach auch sehr technisch ist. Das ist ja nichts mehr, was nur der UXer alleine sich ausdenkt, sondern er muss ja wirklich in Zusammenarbeit mit 3D-Art, ist das darstellbar, ist das performant in der Anwendung, kann das überhaupt realisiert werden, plus kann das entwickelt werden, prüfen. Ne? Und dann erstellen die sozusagen zusammen den Plan und das Konzept und arbeiten aber auch wirklich dann auf, also entwickeln auch wirklich, um wirklich faktische Erfahrungen dann zu sammeln oder Insights oder auch zu prüfen, ob das Konzept funktioniert, ja. Und dann geht es gegebenenfalls weiter und dann geht es zu einem realen Projekt und dann entwickelt man und genau, und so würde ich sagen, passiert das so im Best Case, tatsächlich auch nicht nur für VR, aber auch für andere Projekte, und ist jetzt für uns in unserem Bereich eigentlich ein guter Weg, beziehungsweise hat sich für uns halt als sinnvoll ergeben. Das ist aber auch, glaube ich, eine Setup-Frage, also welche Struktur man hat, wie die Organisation strukturiert ist.
Ja, welche Ressourcen man auch dann eben schon aufwenden kann, in welchem Kontext. Und aber ich würde das auch wirklich so unterschreiben, diese lebendige Herangehensweise ist, denke ich, das Sinnvollste, was man da haben kann. Mhm. Gerade auch diese Krux mit Innovationsprojekten, wo dann halt häufiger auch diese sehr viel Ungewissheit da ist, natürlich. Na? So, ja. Ist das jetzt so, funktioniert das so? Hat das schon mal jemand gemacht? Kann ich das schon mal sehen? Schwierig.
Ja, Qualität ist ja so ein großes Wort. Ne? Und wie gesagt, Nutzer stellen sich das vielleicht dann sehr realistisch vor, und dann, du hast so viele Machbarkeitsthemen da drin halt auch, ne? Und dann hängt es vom Device ab. Schaffe ich das auf der Quest, dass das so aussieht und performant ist? Und das ist, da gibt es halt unglaublich viele Themen, und da lohnt sich der Prototype auf jeden Fall. Auch um das um ein Gefühl zu entwickeln, was versteht der Kunde eigentlich unter Qualität? Ja. Wie stellt er sich das wirklich vor? Oh, und dann merkst du meistens, okay, er findet das jetzt noch nicht gut genug, oder er findet es total super. Und dann weißt du, okay, das reicht eigentlich. Das muss gar nicht, hat gar nicht so, das ist nicht das, was wir im Kopf haben, was er sagt, sondern das entspricht, dann versteht man halt den oder entwickelt ein Verständnis für den Kunden dann auch. Ne?
Man nähert sich im Dialog auf agile Art und Weise. Hattet ihr mal einen Moment, wo ihr gedacht habt, so, ich meine, wir haben jetzt sehr viel auch über VR und den Hype und wie schön das alles ist, die Potenziale, und wir wissen ja alle, so ab 2016, 17 ging es dann, also es ist vorhin auch einmal angerissen, dass die Erwartung, dass es nicht ganz so fix ging, wie man es sich gewünscht hatte, der Hype vorbei war. Gab es da irgendwie mal so eine Phase, wo ihr gedacht habt, oh, scheiß drauf, dieser ganze Kram war nett für ein paar Jahre, aber lass mal lieber lassen?
Ich glaube, das ist, also wir haben das auch, also ja, wir haben uns natürlich gewünscht, dass es jetzt steiler vorangeht, sage ich mal, oder schneller zu so einer Massentauglichkeit, so eine Massentauglichkeit erreicht. Aber die Roadmap, also das als Roadmap oder als Meilenstein auf einer Roadmap zu verstehen, finde ich, ist an der Stelle immer noch vollkommen richtig. Also meiner Meinung nach, wir sind jetzt bei einem schon sehr coolen Device mit der neuen Quest zum Beispiel. Wir haben ja schon auch in der Entwicklung, im Design, die ganzen Erfahrungen, wie wir überhaupt so eine Anwendung entwickeln sollen, was ist für Nutzer komfortabel, was macht Sinn und nicht Sinn. Da sind wir unglaublich viele Schritte weiter. In der Industrie ist, glaube ich, die Frage der Sinnhaftigkeit nicht mehr gegeben. Also da gibt es einfach genug Beispiele, warum es da schon angekommen ist und sinnvoll ist. Ich glaube, dass die, dass das immer noch so ist. Ich glaube, das ist einfach, das wird zunehmen, wird immer mehr passieren. Jetzt haben wir gerade so eine Situation, zumindest bei uns so, merken wir halt klar, generell AR ist gerade unglaublich viel nachgefragt, weil dafür gibt es einfach auch so einen direkten Use Case, einfach nur, weil das direkt verfügbar ist auf den Smartphones der Nutzer. Jeder Kunde ist daran interessiert, weil du es sozusagen jedem Endnutzer direkt zugänglich machen kannst. Deswegen tritt das jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wie gesagt, das relativiert sich alles, auch als wir als Mobile-Apps damals entwickeln, musste man auch für alles eine Mobile-App entwickeln und alles wollte man darin sehen. Die Mobile-Apps mussten alles, jedes Problem der Welt lösen. Und irgendwann hat man halt festgestellt, okay, nee, macht doch nicht für alles Sinn. Und das ist dann so eine natürliche Entwicklung. Und dann flacht die Kurve wieder ab und dann weiß man, ah ja, das macht da und da total Sinn. Und bei VR glaube ich das immer noch. Es gibt unglaublich viele Anwendungsfälle an Cases, die super relevant sind. Ich finde die und ich glaube einfach, dass es halt dann nicht in ein oder zwei Jahren passiert, sondern eben jetzt über mehrere Jahre hinweg und es bleibt auf jeden Fall. Und das ist wirklich etwas, wo ich glaube, das ist klar, dass das einfach koexistiert auch mit AR-Headsets, wenn die jetzt kommen, also sage ich mal jetzt besonders gute, leichte, kleine vielleicht auch, dann wird es halt da so eine Koexistenz geben. Ich finde, der Use Case ist total klar unterscheidbar. Ne? Wir haben halt diese volle Immersion und wir haben die Teilimmersion und ich finde, das macht es so klar. Ne? Du willst irgendwo auf dem Mars rumstehen, ja, dann benutzt du VR oder eben dann AR. Und ich finde eben, deswegen ist es so klar, dass es auch seine Daseinsberechtigung hat und eher weitergeht und nicht jetzt irgendwie aufhört oder stoppt.
Ja, ich glaube halt auch, das ist vielleicht auch interessant. Glaubst du, dass das alles irgendwann konvergiert als Spatial Computing, dass man einen Slider hat, wie man das in den Oculus-Dingern gesehen hat, beispielsweise für das Infinite Office, dass man die Realität einblenden kann oder nicht und dann eben nach Bedarf AR oder VR hat?
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall so, also dass die Headsets eher so auch so Mixed Reality Headsets werden könnten. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen von Größe, Umfang ab. Wie klein kann sowas dann tatsächlich werden? Also wenn man jetzt so das letzte AR-Headset, was ich gesehen habe, war jetzt das Produkt von Snapchat, das sie jetzt zuletzt vorgestellt hatten, ist ja schon ziemlich klein. Also muss man ja sagen, ist ja schon noch immer ein Lifestyle-Fashion-Accessory, würde ich sagen. Also bei dem man nicht sofort sagen würde, oh, das ist ein AR-Headset. Das finde ich schon ein Meilenstein. Deswegen finde ich es auch Wahnsinn und auch richtig cool, dass sie das, dass sie das rausgebracht haben. Oder hier Anwheel, ne, ist ja auch so eine Brille, die schon recht klein ist. Ich finde, den kann man ja bereits draußen, ohne dass man jetzt unglaublich auffällt. Aber ich glaube, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es geht. Ich finde das in der Quest mega, mega coole User Experience, dass du einfach die Realität einblenden kannst, ausblenden kannst. Ist eigentlich zu naheliegend, dass das irgendwie auch beides können wird, finde ich. Irgendwie auch durch das Feature und durch die Kameras, die integriert sind. Also, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Ja, die Gerüchteküche um Apples XR-Headset gehen ja auch in diese Richtung, weil eben Optiken für Mixed Reality oder Augmented Reality, wie auch immer man das jetzt konkret nennen möchte und sich daran aufreiben will, eben einfach nicht so easy zu produzieren sind, sodass das der naheliegendste Workaround ist, dass man hochauflösende Kameras nimmt, die dann die Realität abbilden und dann eben die AR-Elemente da rein dübelt. Ich bin sehr gespannt, was uns da laute Gerüchteküche irgendwann im nächsten Jahr erwartet. Uiuiui, ich freue mich drauf, weil ich seit 2016 Leuten erzähle, dass da was von Apple kommen wird. Die Hoffnung, nein, das ist ja ein offenes Geheimnis.
Ich bin auch sicher, also ich glaube, das ist absolut, ich glaube da auch dran und das ist klar. Und ich finde, im Augenblick macht es so super Spaß, mir macht AR auch super Spaß aktuell, also ich finde es schon, also ich habe jetzt auch kleine Prototypen, probiere Dinge aus. Ich finde die Occlusion zum Beispiel im AR-Core mittlerweile schon unglaublich gut. Also wenn man wirklich Dinge unter Tischen, unter dem Sofa, hinter Wänden verstecken kann, beziehungsweise maskiert werden, ist unglaublich gut und vielversprechend. Also ja, mega spannend.
es ist halt einfach auch wirklich schön zu sehen, wie es immer und immer weitergeht. Ne? Also, dass man so Teil, wie wir ja gerade auch schon ein bisschen gefachsimpelt haben aus dem VR-Bereich, was in den letzten 6, 7 Jahren passiert ist, ist eben jetzt auch bei AR mitzuerleben und einfach auch mitgestalten zu können. Das ist ja auch ganz spannend, zumindest auf der Lösungsebene. Aber ihr macht ja auch ein paar andere Sachen. Was ich irgendwie ganz interessant fand, war gerade, du hattest es schon so ein bisschen angedeutet, dass du ein bisschen das Thema Reichweite, ne? Also man möchte ja eben, deswegen ist ja AR gerade auch sehr gefragt, weil man mit AR-Lösungen, ob über AR-Kit, AR-Core, Spark AR, Snap Lens Creator und wie sie alle heißen. TikTok hat auch ein AR-Tool. Das war das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, so nicht so gut, aber es hat sich, glaube ich, auch sehr schnell weiterentwickelt. Das ist Monate her. Die sind ja sehr fix bei TikTok. Anyways, was ich sagen wollte, ist, Reichweite ist ein Riesenthema, natürlich, weil wenn man irgendwie eine Brand Experience gestalten möchte oder eben auch Conversion betreiben will über Virtual Try-Ons, dann nützt es nichts, wenn nur 3 Leute das angucken können. Ihr habt jetzt, was fand ich auch sehr spannend, mit dem Kollektiv Turmstraße auch ein virtuelles Event gestartet, das ja auch im Browser, soweit ich weiß, funktionierte. Oder? Ja. Ich habe es mir leider selber nicht angeguckt. Oh. Ich habe es erst zu spät gesehen, dass es irgendwie stattfand. Ein Kumpel von mir hat aber in höchsten Tönen davon geschwärmt, da fand es richtig geil. Und daher, wie kam es dazu? Also, dass man dann immer sagt, konnte man sich das auch in VR anschauen eigentlich oder war das da wirklich nur?
Okay. Nee, tatsächlich nicht. Also die, gestartet hat das Ganze letztes Jahr eben kurz nach dem Start von Corona, würde ich sagen, im März, April, so April würde ich sagen, dass wir eben angefangen haben, mit einer amerikanischen Eventagentur zusammen eben so eine virtuelle Eventplattform zu bauen. Und haben dann im Grunde Software entwickelt, die vor allem im Browser eben funktionieren sollte, weil man eben reichweitenstark Kunden oder Endnutzer bedienen wollte oder erreichen wollte und die schnell eben in eine 3D-Welt oder in eine Spatial Experience, würde ich sagen, reinholen möchte, um dort dann eben Präsentationen durchzuführen, nicht à la Zoom, sondern eben auch mit Avataren oder eben auch ohne Avatare, sozusagen in einer First-Person-Perspektive. Und wichtiger Faktor war hier vor allem eben, dass es wirklich im Browser läuft, auch mobilfähig ist. Und wir hatten ja in der Vergangenheit vor allem auch durch eben den Autokonfigurator, denn wir entwickeln unglaublich viel Know-how im WebGL-Bereich aufgebaut, dann jetzt auch schon ausreichend viele 3D-Artists, damit wir wussten, wie wir Low-Poly und eben auch für WebGL und die verschiedenen Browser auch Content entwickeln. Und haben dann im Grunde eine Software-Plattform aufgebaut, die eben dann auch verschiedene Kunden bedient hat, haben dann an Kunden wie LG zum Beispiel auch große Plattformen gebaut, die auf der man eben als Nutzer Corporate Events durchführen konnte, Präsentationen, Aftershow-Partys sogar auch, und du bist als Avatar dort rumgelaufen. Ich sag jetzt mal so à la Fortnite, also Third Person für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können. Schon eher low-poly, also so optimiert, dass es wirklich schnell läuft und fast in jedem Browser und auch mobil funktioniert, was schon auch eine gewisse Herausforderung ist, definitiv.
Ja, ja.
Und das haben wir dann aus dieser Erfahrung heraus, haben wir dann irgendwann mit Nico von Kollektiv Turmstraße gesprochen. Und der hatte natürlich durch die Pandemiesituation das Problem, dass keine Events stattgefunden haben. Und der hat sich überlegt, wie kann die stattfinden? Und wir hatten ja schon Lösungen entwickelt und haben ihm die dann präsentiert. Und er fand die dann natürlich, er fand die natürlich interessant, weil es sein Problem lösen würde. Daher hat er gesagt, dass er sich dafür interessiert und ob wir für ihn etwas entwickeln können. Und dann haben wir dieses Projekt gestartet und haben dann sozusagen auf Basis der Erfahrung von den ganzen Events, die wir schon durchgeführt haben, Projekten zu dem Zeitpunkt, dann diesen Space aufgebaut, war für uns natürlich mega dankbar. Ich glaube, das war gleichzeitig oder kurz nach Cyberpunk Release oder so, wo natürlich alle total infiziert waren von Cyberpunk, Superrealismus und alles muss so total spacig und futuristisch aussehen. Und dann haben wir auch den Vorschlag gemacht, lass uns das in so einem à la Cyberpunk-Space die Party feiern und da kannst du dann auflegen und natürlich bei uns alle mega Spaß dran und das zu bauen und vor allen Dingen in dem Fall war es jetzt wirklich Fokus Party, heißt auch, die Avatare müssen natürlich tanzen können und Wir wollten natürlich auch, dass wir im Beat tanzen. Das heißt, also die Entwickler haben sich auch Gedanken gemacht, wie das dann sozusagen im Beat auch tatsächlich stattfindet. Und ja, und das haben wir dann umgesetzt. Und ja, und die Events machen total Spaß. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass es so viel Spaß macht, aber es hat war wirklich spannend. Also bist in den Raum reingekommen, läufst dann erstmal in diesen offenen Space. In der Mitte ist dann so ein Podest, wo die DJs stehen. Und du hast am Anfang erstmal so eine pulsierende Musik, die so das Gefühl vor dem Event, vor dem Start macht und eine Spannung aufbaut. Und wenn es dann losgeht und er dann wirklich, ich glaube, das ist ungefähr eine Stunde, legt er dann auf, hast du wirklich das Eventgefühl. Und die Leute schreiben in dem Gruppenchat, rasten dann auf und haben total Spaß. Und das war wirklich ein emotionales Erlebnis. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und war ein total cooles Projekt und so hat es stattgefunden oder so hat sich das eben dann auch entwickelt, ja.
Ja, Technologie als Emotionstreiber, das ist ja auch echt immer schön und gerade auch in dieser Zeit, Pandemie, du hattest es ja auch erwähnt, gerade für Künstler eine unglaublich heftige Zeit.
Ja, ja.
Und ja. Die Resonanz, es klingt ja sehr danach, als hätten alle Leute sehr viel Spaß damit gehabt.
Ja, ja, absolut.
Zunächst, also, ich grinse. Ja.
Die hatten wirklich viel Spaß und und ich glaube, das ist ein unglaublicher, also durch diese Phase, wir haben ja sehr viele, es gab ja sehr viele virtuelle Events, virtuelle Plattformen generell und ich glaube, dass durch die Pandemie dieses ganze Thema, auch digitale Transformation, wird ja unglaublich beschleunigt. Das heißt also, du hast jetzt schon festgestellt, viele Kunden sind jetzt mehrere Schritte weiter. Die haben jetzt wirklich, die haben ja Lösungen gesucht, wie sie ihre Produkte wirklich reichweitenstark zu dem Zeitpunkt kommunizieren und teilen können und haben genau solche Plattformen gesucht, wo sie Produkte räumlich präsentieren können oder live vor allen Dingen auch, weil das Ganze passiert ja live, also ich bin in diesem Raum ja zusammen mit allen anderen und Multi-User-Anwendungen, Realtime ist jetzt auch alles nicht so super banal, sage ich jetzt mal, und schon etwas, was ein großes Thema sein kann, auch Infrastruktur, Serverstruktur und die Kunden haben nach diesen Lösungen gesucht und ich glaube, das hat die ganze Digitalisierung natürlich mega beschleunigt und ich glaube, dass diese virtuellen, da jetzt eben noch Headsets zu addieren, generell hat man ja jetzt im Grunde viele, viele Schritte gemacht, für die man vielleicht sonst auch noch ein paar Jährchen gebraucht hätte, könnte ich mir vorstellen und deswegen glaube ich, ist man sehr, sehr jetzt viel, viel näher ran an AR, VR und Unternehmen interessieren sich einfach viel, viel mehr als vorher noch für diese Lösungen und für diese Experiences.
Ja, vor allem auch die Ambivalenz dessen, dass man sieht auf unterschiedlichen Plattformen, man braucht nicht unbedingt eine, sagen wir mal, VR-Brille, sondern man kann sich gegebenenfalls auch über den Browser einwählen, je nach Experience. Und ich glaube, das hat auch vielen Menschen so ein bisschen den Kopf geöffnet, so im Sinne von, du kannst das schon so erleben, aber wenn du das volle Paket möchtest, dann solltest du vielleicht auch so eine Brille aufsetzen.
Ja, ja. Ich habe ja tatsächlich immer gesagt, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, ich dachte, eigentlich ist das so, wie die Website aussehen sollte. Ich habe immer gesagt, eigentlich ist das genau, wie die Website sein sollte oder sagen wir mal so in ein, zwei Jahren sein sollte, weil ich glaube, irgendwann wird man darüber lächeln, dass man auf so 2D-Seiten rumgescrollt hat oder auch Nachrichten in so Sprechblasen in 2D eingegeben hat, sondern dann wird das eben alles vorwiegend spatial sein und das ist jetzt auch so wie, ja, was viele ja oder was eben zu diesem Thema Metaverse dann eigentlich auch gehört, ne, also die Verortung von Informationen eben im Raum oder um dich herum oder eben generell spatial, das Spatial Web sozusagen auch und wie gesagt, ich habe immer gedacht, das ist eigentlich ein Schritt schon in diese Richtung, das hat das auch nochmal beschleunigt, also wie kann ich meine Produkte räumlich erleben, eigentlich ist es jetzt zwingend notwendig, dass meine Produkte mindestens in AR sind, damit ich die Tasche schon direkt auf den Tisch stellen kann und teilen kann und ja, und ich glaube, das hat jetzt unglaublich viel beschleunigt, ja.
Du hast es jetzt ja schon so schön den Kopf Richtung und das Gespräch Richtung Zukunft geöffnet. Ich teile deine Einschätzung auch sehr. Ich glaube auch, dass wir als dreidimensionale Wesen, ja, wir haben jetzt einige Dekaden auf 2D-Bildschirme geguckt, aber irgendwann wird sich das auch ändern. Welche Rolle willst du mit dem Modernen in dieser Zukunft spielen? Wo geht die Reise hin?
Ja.
Für euch.
Ich glaube, wir, also wie gesagt, unser Core ist ja sozusagen neue digitale innovative Lösungen zu entwickeln für unsere Kunden, die Sinn machen. Also für uns steht schon immer im Vordergrund auch, hey, das Problem zu lösen oder den Effekt zu erzielen, um ein Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir, wo wir voll und ganz bei uns sind. Das wird sich gar nicht ändern, ist sozusagen Vision Statement. Und für die Zukunft wird das so sein. Es kommen dann halt neue Devices, neue Headsets, wie wir Dinge erleben, neue Technologien. Und wir werden weiterhin einfach uns da treu bleiben und diese neuen Dinge sehr früh ausprobieren und versuchen, damit Erfahrungen zu sammeln und dann zu überlegen, ob man sie wirklich nutzen kann, um die Probleme unserer Kunden zu lösen. Und diese Neugierde ist halt so in uns drin. Das ist sozusagen, das kann man auch gar nicht aufhalten oder stoppen. Ich glaube, das ist einfach etwas, das, genau das, was wir halt machen. Deswegen machen wir das, was wir tun. Und das wird, glaube ich, genauso weitergehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass das Thema Metaverse, Special Web wird auf jeden Fall zunehmend größer. Ich glaube auch, dass das ein relevanter Faktor oder ein Punkt wird, wenn dieses Headset, von dem du auch gesprochen hast, kommt von Apple und es so toll ist, wie alle sich vorstellen, ganz dann bestimmt. Kann das ein großer Sprung sein. Und ich glaube, wie gesagt, auch das Thema mit digitaler Kleidung, also Digital Fashion, Digital Skins oder Assets generell, merken wir ja auch, die neuen Generationen Kinder, für die ist das ein und das Gleiche. Die unterscheiden das ja gar nicht mehr, sondern für die ist das wirklich dasselbe, ob sie einen Skin oder ein Asset für ein Dino jetzt im Spiel kaufen oder ob sie das für im realen Spielzeuggeschäft kaufen. Also es hat keinen Wertunterschied für sie. Und ich glaube, das wird, wenn ich mir jetzt AR-Headset vorstelle, wir laufen mal durch ein Büro und du siehst dann direkt das Emoji, die Stimmung von jemandem, die über einem dargestellt wird. Du siehst deine Nachrichten reinploppen. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und kann keinen Zeitpunkt nennen, aber das ist so das, was ich definitiv vor Augen habe, was ich mir vorstellen kann, die auch auf uns zukommt, ja.
Kein Entweder-Oder mehr zwischen Virtualität und Realität, sondern einfach. Ich meine, ich sage das ja gerne so, um das Leuten näher zu bringen, die daran zweifeln. So, ja, ich meine, so, unsere Welt ist schon durchwachsen mit Digitalität. Wir laufen mit Telefon rum. Wir beide tragen gerade, wie man auf der Webcam sehen kann, eine Apple Watch. Das ist längst da. Der Darstellungsmodus wird sich ändern und das Ganze natürlich nochmal intensivieren. Und diese Linie und das, genau, es ist interessant, dass du auch das mit den Skins und all dem erwähnt hast. Ich habe im letzten Jahr sehr viel auf genau der Thematik gearbeitet. das ist halt genau der Punkt. Ich meine, dass jetzt auch in Roblox eine Nachbildung einer Gucci-Tasche für mehr Geld digital verkauft wurde, als sie real gekostet hätte, ist halt einfach nur, da sieht man, wohin die Reise geht, auch wenn ältere Personen, und dazu zähle ich mich auch inzwischen, ich bin nicht die Zielgruppe von Roblox, aber habe ich gemerkt, als ich dort unterwegs war. Nein, das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung von Realität wird, und das bin ich auch ganz bei dir. Das wird super spannend, glaube ich, für alle von uns, die in dieser gerade auch so weit vorne daran mitarbeiten, und vielleicht auch für die eine oder andere Person draußen erstmal ein Schock, aber es ist ja spannend und es geht auch nicht wieder weg, oder?
Ja, absolut. Das sehe ich genauso, ja.
Super. Ich glaube, wir können zu unseren wunderschönen Quickie-Fragen übergehen. An der Stelle auch schon mal vielen Dank für deine Zeit.
Super, gern. Danke dir. Ja. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Wir hauen jetzt einfach nochmal rein. So, ja. Ich habe es dir ja erklärt. Du hast auch schon eine Antwort draufgeschrieben. Aber ich stelle sie die Frage trotzdem, ohne die Antwort vorzulesen. Was ist dein Metaverse-Avatar?
Ein NBA-Player, Kyrie Irving, würde ich sagen, von Brooklyn Nets.
Basketball. Okay, ich kenne den nicht, aber ich bin auch kein
guter Basketballspieler.
Okay.
Outfit.
Ich werde ihn mal googeln. Köln oder Hamburg?
Hamburg.
Sehr schön, das höre ich gerne. Okay, lieber krasse Marketing-Cases oder geile Produkte bauen?
Geile Produkte bauen.
Und die letzte Frage, auch wenn wir es gerade schon ein bisschen vorgegriffen haben, dass wir nicht glauben, dass es passiert. Was machst du mit dem Modern oder auch ohne dem Modern, wenn diese gesamte wunderschöne Extended Reality Tapete, die wir gerade an die Wand gekleistert haben, kaputt geht?
Andere tolle digitale Lösung. Nicht in VR oder AR, aber eben egal, wo sie dann stattfinden. Ja,
okay, dann hänge ich.
Retail, egal.
hänge ich noch einen ran. Und wenn es nichts Digitales mehr gibt, highly unlikely, aber...
dann würde ich wahrscheinlich Motion Design, 3D, einfach Renderings oder Design machen oder irgendwas, also wie gesagt, irgendwas in dem Bereich machen. Ansonsten würde mir nicht so viel einfallen. Das ist bei mir wirklich alles Hobby und Arbeit ist bei mir so eins.
Ja, ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut. Ja, ich kenne das Gefühl sehr gut. Ich war bei manchen Gästen, mir ging es ähnlich. Wenn mir jemand diese Frage stellen würde, hätte ich auch einfach ich hätte keine richtige Antwort.
Basketball spielen den ganzen Tag, wenn man damit
über die Runden kommt,
ja.
Ich war bei manchen Gästen sehr überrascht, wie aus der Pistole geschossen irgendwelche handwerklichen Berufe kamen. Ja. Ich war so, wow, ich habe dann auch gemerkt, ich bin so digital, im Positiven wie im Negativen, dass ich da einfach solche Gedankenspiele gar nicht habe. Ja. Alles klar. Tausend Dank für deine Zeit nochmal.
Hat mega viel Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch, auf jeden Fall. Es war super. Und ja, ich hoffe, euch da draußen geht's ähnlich und wir hören uns dann demnächst hoffentlich wieder. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, haut sie gerne rein, schickt sie auf allen Kanälen und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank, ciao!